SWR aktuell, mondial.
Hallo und herzlich willkommen zu SWR aktuell mondial. Mein Name ist Leonore Kratz.
Und mein Name ist Viktoria Merkulova. Wir können uns ja leider nicht sehen, Leonore, weil ich in Baden-Baden im Studio gerade sitze und du bist ja in Stuttgart.
Ja, das stimmt und es ist auch voll schade, weil Total. Wir ja zum ersten Mal Podcast zusammen machen. Mhm. Aber das Gute ist, wir sind über eine Leitung miteinander verbunden und es hört sich super an. Wir können ziemlich perfekt miteinander kommunizieren. Oder? Ja.
Ja, also bei mir ist alles super.
Ja, du und sag mal, apropos Quatschen. Und perfekt. Wie viele Sprachen, direkt rein ins Thema, wie viele Sprachen kannst du eigentlich perfekt?
Perfekt ist ja so ein Ding, ne? Also weiß ich nicht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, Deutsch und Russisch kann ich auf Muttersprachenniveau. Russisch ist ja meine Muttersprache, die hatte ich in Russland in der Schule gelernt, weil ich da auch aufgewachsen bin. Und später habe ich dann mit 11 Jahren Deutsch dazu gelernt und das sind so meine zwei, ich sag mal, in Anführungszeichen, perfekten Sprachen.
Ja, klingt ein bisschen nach Tiefstapeln, weil beides auf Muttersprachenniveau ist ja mega.
Ja.
Also ich konnte mal perfekt Schweizerdeutsch, weil ich in der Schweiz geboren bin und ich bin da auch noch kurz zur Schule gegangen. Und auch in der Schweiz habe ich dann mit 16 war ich in der Gastfamilie und da habe ich dann noch Französisch gelernt, auch ziemlich gut, allerdings mit Schweizer Akzent. Und ich kann auch Kurpfälzisch. Aber ob Dialekte wirklich als eine andere Sprache gelten, das müssen wir erst noch klären.
Ich bin gespannt. Kurpfälzisch hört sich sehr exotisch an.
Ach Gott, das ist nicht so schwer.
Wir sprechen heute über Mehrsprachigkeit. Das ist unser Thema. Arabisch, Polnisch, Französisch, Chinesisch, Spanisch, Russisch, Deutsch. Auf mehreren Sprachen sprechen, verstehen, lesen, denken, das ist von ganz, ganz vielen Menschen in Deutschland einfach Alltag. Vor allem natürlich von Menschen mit Migrationshintergrund, von Einwanderinnen und Einwanderern.
Genau, und wir fragen uns heute, wie lebt es sich denn mit mehreren Sprachen und was bedeutet das für uns, wenn wir die eigene Muttersprache zum Beispiel verlernen, weil wir uns auf ein vermeintlich wichtigeres, perfektes Deutsch konzentrieren. Das und vieles anderes besprechen wir heute mit unserem Gast, Frank Jong. Er ist Podcaster bei Halbe Kartoffel und er ist uns jetzt per Skype zugeschaltet. Hallo Frank.
Hallo ihr beiden.
Frank ist in Deutschland geboren, das sage ich noch kurz zur Vorstellung und seine Eltern kommen beide aus Korea.
Ja, hallo Frank, schön, dass du dabei bist heute. Ich frage direkt mal drauf los, wie gut ist denn dein Koreanisch?
Ja, mein Koreanisch, das ist so eine Frage. Ich kann lesen und schreiben, ich kann auch verstehen, ich habe Hemmungen zu sprechen. Und ich kann aber keine Filme gucken zum Beispiel, um das mal so einzuordnen.
Lesen und schreiben, wie gut?
Naja, also ich kann alles lesen, was ich so sehe, aber ich kann nicht alles verstehen, was ich lese.
Mhm. Das klingt in meinem Kopf zumindest ein bisschen kompliziert. Aber du hast gesagt, also sprechen, da bist du so ein bisschen ängstlich noch bei. In welchen Situationen denn zum Beispiel?
Naja, so die Klassiker-Situation war früher als kleines Kind oder als Jugendliche auch noch, wenn wir dann Besuch hatten von Koreanern, also wirklich Koreanern, die aus Korea kommen, die dann mit dem Sohn quasi des Gastgebers oder der Gastgeberin gesprochen haben, also mit mir und dann auf Koreanisch und ich konnte immer nur Ja oder Nein antworten oder habe das auch immer nur geantwortet und die haben dann immer gesagt, ja, wieso kannst du kein Koreanisch, musst du Koreanisch können, wieso kannst du das nicht? Ich war mal nur so, ich konnte ja nichts sagen, ich konnte ja nicht antworten.
Voll der Druck.
Ja, nein.
Weiß ich nicht. Blöd. Kann man sich nicht mal verteidigen mit Ja und Nein.
Genau, ja. Ja, also ich kann, glaube ich, besser sprechen, als ich es tue. Ich habe aber, wie gesagt, so komische Hemmungen oder die Erwartung von mir selbst auch, dass wenn ich was sage, dass es auch richtig rauskommt. Also korrekt, richtig. Das ist jetzt anders, als wenn ich jetzt Italienisch spreche oder so, wo ich einfach mir aus dem Wörterbuch so ein paar Wörter zusammenklaube und dann so einen Satz bastle. Hm. Aber Koreanisch ist es so, dann fällt das auch auf, da gucken die Leute auch komisch. Was ist mit dem los? Wieso kann der kein Koreanisch? Was ist da los? Also, ist der dumm? Oder?
Also das war jetzt auch die Frage, die ich hatte. Nicht, ob du dumm bist, sondern warum du kein Koreanisch kannst. Ich habe sowieso 1000 Fragen, fallen mir sofort ein. Ich nehme jetzt einfach mal hier diesen besserwisserischen Part ein und lasst uns nochmal kurz technisch werden und kurz angucken, bevor wir dann wieder auf dich und die ganzen Fragen, die wir an dich haben, kommen. Einmal nochmal klären, was Mehrsprachigkeit eigentlich genau bedeutet, weil in der Fachwelt gibt es verschiedene Auffassungen nämlich davon. Also es gibt eine ganz konservative und die sagt, dass man nur dann mehr mehrsprachig ist, wenn man von klein auf zwei oder halt auch mehr Sprachen gelernt hat. Aber es gibt auch andere, breitere Ansichten. Zum Beispiel, wer in natürlichen Situationen wie an der Kasse was kaufen oder mit den Eltern reden, mehr als eine Sprache versteht, der ist mehrsprachig.
Frank, würdest du denn sagen, du bist mehrsprachig?
Oh, da muss ich jetzt überlegen, welchen Ansatz ich da wähle. Also jetzt aus meinem Verständnis würde ich sagen, ich bin nicht mehrsprachig aufgewachsen. Wobei in den ersten Jahren habe ich nur Koreanisch gesprochen anscheinend. Dann gab es so einen Bruch so in der Kita-Zeit, als die Kindergärtnerin, wie sie früher noch hießen, dann gesagt haben, wir verstehen ihn nicht, der spricht nur Koreanisch, der muss Deutsch können. Und dann haben meine Eltern irgendwie Angst gekriegt. Und ich habe dann eher so Deutsch gesprochen und das Koreanische dann nach und nach verlernt.
Und deine Eltern konnten dann perfekt Deutsch oder mit wem hast du dich dann hauptsächlich auf Deutsch angefangen zu unterhalten und Koreanisch eben komplett weggelassen?
Ja, ich weiß gar nicht, wie die das jetzt praktisch gehandhabt haben, aber es ist schon so, dass ich mit meinen Eltern auf Deutsch rede jetzt zu Hause. Obwohl meine Eltern immer noch sehr starken Akzent haben und natürlich jetzt so gesehen nicht perfekt Deutsch sprechen. Also wir haben keine gemeinsame Sprache in dem Sinne. Also keine Sprache, die wir beide gleich gut können. Ja, und ich glaube, es ist auch jetzt zu sehen bei jüngeren Generationen, da ist das gar kein Thema mehr. Das ist ja klar, wenn man Koreanisch noch kann und Deutsch auch eh in der Schule lernt und so weiter und im Freundeskreis, da wird halt einfach beides parallel aufgebaut. Aber damals war es so ein bisschen so ein Stoppzeichen. Fremdsprachigkeit wollen wir nicht. Der muss Deutsch können. Wir sind in Deutschland und alles andere ist egal. So war das früher.
Und kam das eher von KindergärtnerInnenseite oder haben deine Eltern sich das dann gewünscht, dass du irgendwann komplett auf Deutsch umgestiegen bist?
Naja, gewünscht haben sich meine Eltern das sicherlich nicht. Also die bereuen das, glaube ich, auch jetzt im Nachhinein. Aber ich bin ja Jahrgang 76, also schon ein bisschen älter. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, im Kindergarten 1979, wenn ich irgendwie dann drei bin, das ist noch ein ganz anderes Klima natürlich als jetzt 2020. Und ich glaube, ich weiß, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, ob sie dann mit mir zu Hause auch nur auf Deutsch gesprochen haben, aber ich glaube, dass es dann schon so war, dass sie das Gefühl hatten, sie müssten auf jeden Fall das Deutsche stärker rausstellen und fördern.
Und vor allem, wenn du die ganze Zeit mit deutschen Kindern abhängst und deutsche KindergärtnerInnen siehst und mit denen sprichst, ist es ja natürlich klar oder liegt auf der Hand, dass man da einfach auch als Kind wahrscheinlich die deutsche Sprache übernimmt und das als ganz selbstverständlich ansieht irgendwann.
Ja, also ich höre das jetzt auch sozusagen, ich habe ja selber jetzt Kinder, und höre das jetzt aus der anderen Perspektive der Eltern sozusagen, dass viele, die jetzt Mehrsprachigkeit bei ihren Kindern auch fördern wollen, daran ein bisschen scheitern oft, dass die Kinder selbst dann sagen so, ja, ich verstehe das zwar alles, aber ich antworte immer auf Deutsch, weil ich in Deutschland bin und irgendwie das Gefühl habe, so, ich will lieber sozusagen genauso sein wie die anderen.
Ja, das sieht man manchmal auch auf der Straße. Das finde ich eigentlich echt auch immer ganz lustig zu beobachten, wenn die Familien in ihrer Sprache sprechen und die Kinder aber auf Deutsch antworten. Wie war denn das für dich? Weißt du das noch? Kannst du dich erinnern, wie du reagiert hast oder wie für dich der Switch dann war?
Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass Koreanisch für mich natürlich auch selber auch exotisch war. Oder irgendwie bedeutete oder mir selbst gezeigt hat, dass ich anders bin. Und muss ich vorstellen, also in den 80er Jahren, da kannte kaum einer Korea. Also das Land kannte gar keiner. Mhm. Ja, das ist fast unvorstellbar. Aber die Leute haben immer gesagt, ja, wo kommst du her? Und dann Korea, hä? Dann habe ich gesagt, ja, das ist bei China und Japan. Ah, okay. Und selbst oder erst mit den Olympischen Spielen in Seoul 88 war das dann so ein bisschen auf der Karte auch der Deutschen, dass es ein Land namens Korea gibt.
Wahnsinn, ne? Wenn man sich das überlegt. Also jetzt heutzutage zum Beispiel alleine K-Pop, Korean Pop, der Musikstil ist so bekannt und beliebt, da kann man sich das gar nicht vorstellen, dass man jetzt gerade einfach nicht weiß, was, wer, wo Korea ist.
Ja, auf jeden Fall.
Aber also ich kann die Erfahrung von dir, Frank, schon so ein bisschen nachvollziehen, weil bei mir war das ähnlich nur umgekehrt. Also ich bin in der Ende 80er, Anfang 90er in der Schweiz groß geworden und Deutsche in der Schweiz sind nicht so beliebt. Und ich kann mich erinnern, dass ich meine Mutter immer gebeten habe, auf dem Spielplatz oder in der Trambahn nur Schweizerdeutsch mit mir zu sprechen. Also meine Mutter hat sich das auch angeeignet, weil ich mich halt geschämt habe, als Deutsche aufzufallen. Und als ich dann 7 war, sind wir zurück nach Deutschland gezogen und wir sind weiterhin jedes Jahr nach Zürich gefahren, haben Freunde besucht und so weiter. Aber leider habe ich die Sprache verlernt, was total schade ist.
Ja, bei mir war das ein bisschen anders. Ich bin ja mit 11 nach Deutschland gekommen. Ich habe Deutsch komplett nochmal neu gelernt. Ich kannte das vorher nicht. Und meine Eltern haben irgendwann gesagt, komm, wir schalten jetzt einfach das russische Fernsehen aus. Wir schauen nur deutsches Fernsehen. Wir lesen deutsche Zeitungen, deutsche Bücher, haben deutsche Freunde. Und so lernst du einfach deine wichtige Sprache. Denn sie wussten, dass bringt mir später viel für die Bildung, für den Job und dementsprechend haben wir uns sehr weitergebildet. Ich hatte Förderkurse, Deutschunterricht und ja, nach und nach konnte ich irgendwann gut Deutsch. Also sie wollten es.
Also so wie ich das jetzt gerade verstehe, haben wir alle drei eher die Erfahrung gemacht, dass wir von alleine oder von Elternseite oder vom Umfeld her uns dann doch für eine Sprache mehr entschieden haben, zumindest die bewusst zu lernen. Es ist ja auch so, Mehrsprachigkeit, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal irgendwo gehört habt, manchmal haftet dem ja sowas Problematisches an. Also irgendwie so ein Vorurteil, Kinder, die wirklich bilingual aufwachsen, die können dann keine Sprache so richtig oder sowas, ne? Und wir haben uns gefragt, woher kommt eigentlich diese Annahme, dass mehrsprachiges Aufwachsen ein Problem sein könnte? Und darüber haben wir mit einem Sprachwissenschaftler gesprochen. Dr. Till Wörfel hat zu sprachspezifischen Mustern bei bilingualen türkisch-deutschen und türkisch-französischen Kindern geforscht. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Mercator-Institut der Uni Köln und er sagt, das Konzept dieser sogenannten Halbsprachigkeit, das ist ein Mythos.
Dieses Konzept der Halbsprachigkeit bezog sich eigentlich von Anfang an nur auf schriftsprachliche Kompetenzen, also den formellen Gebrauch von Sprache in der Schule. Es ging eigentlich um bildungssprachliche Fähigkeiten und nicht etwa um sprachliche Defizite. Generell ist mehrsprachiges Aufwachsen vor allem dann, wenn die Sprachen in frühester Kindheit erworben werden, überhaupt kein Problem.
So, da haben wir es nämlich. Mhm.
Ja, es hat sich total gewandelt.
Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich auch so mitbekommen, dass, wie gesagt, in meiner Zeit es noch so war, nee, das geht nicht. Der lernt dann kein richtiges Deutsch irgendwann mehr. So, dann ist es vorbei quasi. Und ich habe ja auch viele Freunde, die wirklich einen Elternteil haben, was Koreanisch ist und einen Elternteil, das Deutsch ist. Und die haben alle nicht zu Hause beide Sprachen gelernt.
Das ist schade, oder?
Ja, also, das ist sehr schade. Und heute ist es ja genau andersrum. Heute ist es ja sozusagen ein Vorteil, wenn man beide Sprachen so lernen kann. Und jetzt gibt es ja auch viel mehr Möglichkeiten. Es gibt Apps, es gibt YouTube-Tutorials, es gibt Wörterbücher, alles Mögliche, Musik. Das gab es früher alles nicht so in der Form.
Leonore, wir haben ja auch mit Till Wörfel über Mehrsprachigkeit in Sachen Dialekte gesprochen. Du hattest ganz am Anfang über das Kurpfälzische gesprochen.
Ajo.
Was hat das jetzt damit auf sich?
Ja, wir wollten einen kleinen Funfact natürlich auch reinbringen. Und ich habe dem Herrn Wörfel heute einfach erzählt, dass mein Freund Schwäbisch aufgewachsen ist. Der kann aber auch perfekt Hochdeutsch. Und ich wollte dann von unserem Sprachwissenschaftler wissen, ob mein Freund dann auch mehrsprachig ist.
Ich würde sagen, ja. Ich habe aber auch ein relativ breites Verständnis von Mehrsprachigkeit und erzählt auch Registerwechsel dazu. Also zum Beispiel, wenn Ihr Freund mit seinen Verwandten Schwäbisch spricht, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn er das an seinem Arbeitsplatz macht, zum Beispiel mit Kolleginnen und Kollegen, die kein Schwäbisch können, dann wäre das etwas unangebracht. Aber wahrscheinlich verfügt er über diese sprachliche Kommunikationskompetenz, eben dann in diesen Situationen auch zu unterscheiden. Und das ist auch eine Form, die wir in der Wissenschaft unter der inneren Mehrsprachigkeit subsumieren.
Es ist genau so. Also er kann am Telefon hin und her switchen. Das ist total faszinierend. Und ich habe ihm vorhin auch schon gesagt per WhatsApp, dass er mehrsprachig ist. Und da ist er natürlich jetzt ganz stolz.
Sehr gut.
Das ist schon mal sehr gut. Ja, ich habe auch überlegt, wie es wäre, wenn ich nie wieder zum Beispiel Russisch sprechen könnte, weil ich zum Beispiel verlerne. Und Fazit, ich glaube, ich würde 80% von mir, von meiner Identität einfach mal abgeben, wenn ich Russisch verliere. Das wäre verlernen. Das wäre so schlimm. Ich verbinde damit meine Kindheit. Ich spreche mit meinen Eltern auf Russisch. Ich telefoniere ab und zu mal mit meiner Cousine. Da spreche ich mit ihr Russisch. Sie erzählt mir, wie das Leben dort ist. Das brauche ich alles. Und Ich will einfach mit diesen Leuten auf meiner Muttersprache reden. Also für mich wäre es der Horror, wenn ich es verlernen würde.
Ich kann das total nachvollziehen. Ich habe schon erzählt, dass ich Schweizerdeutsch eigentlich nicht mehr kann und mir fehlt es total und ich fühle mich auch irgendwie ausgeschlossen. Also wenn ich in der Schweiz bin, wie gesagt, immer noch sehr regelmäßig, dann fühle ich mich da nämlich total heimisch. Ich habe voll viele prägende Erinnerungen, so vor allem an Spielplätze und so. Und ich verstehe auch alles, ne? Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt, aber also ich verstehe jedes Wort irgendwie. Gigamfi ist die Schaukel und Finkre sind die Hausschuhe. Ich verstehe wirklich alles. Aber wenn ich dann halt einen Kaffee bestellen will, dann möchte ich nicht in so einem Pseudo-Schweizerdeutsch das machen und dann spreche ich Hochdeutsch und falle natürlich sofort auf und bin irgendwie der Außenseiter. Und ich finde es so schade, weil in der Schweiz sich auch überhaupt niemand interessiert für mich und meine Geschichte oder meine Zugehörigkeitsgefühle.
Okay. Aber das ist ja so ein bisschen wie bei dir, Frank. Du hast ja auch gesagt, dass du das eher vermeidest, überhaupt Koreanisch zu sprechen.
Naja, es ist so, zum einen, also kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du sagst, weil Sprache ist ja auch immer so ein Zugang zu der Kultur. Mhm. Und in deinem Fall und in meinem Fall auch ein Zugang zu unserer Geschichte, ne? Oder zu unserer Erinnerung. So. Mhm. Und also es ist nicht so, dass ich das gerne vermeide oder dass ich das nicht gerne tue. Nur genauso wie Leonore das gerade beschrieben hat, wenn man es dann spricht, möchte man es auch perfekt sprechen. Oder man möchte nicht so wirken, als wäre man jetzt irgendwie so jemand, der das extra gelernt hat. Mhm. Und ich habe da so eine Art Rucksack, den ich mit mir rumtrage, der vielleicht auch nur in meinem Kopf ist, aber der irgendwie sagt so, du bist kein richtiger Koreaner, wenn du nicht richtig Koreanisch sprichst. Und es wird mir natürlich auch gespiegelt. Also letztes Jahr war ich zum ersten Mal nach sehr, sehr langer Zeit wieder in Korea und habe dann versucht, ab und zu mal mit meinen Verwandten zu sprechen. Und dann gab es so eine Situation, dann habe ich mich sozusagen bedankt bei meiner Tante und habe dann nicht so die richtige Höflichkeitsform benutzt, sondern so, nur so, so mittelhöflich. Dann hat sie mich so ein bisschen angelächelt und hat dann so spaßeshalber, Koreaner sind auch sehr direkt, hat dann gesagt, so, hat mich dann verbessert und gesagt, wenn du es sagst, dann sag's richtig. Ja.
Oh Mann.
So, aber so Spaß, in Anführungszeichen. Und danach schwindet natürlich die Motivation, weiterzusprechen, weil du denkst so, oh, jetzt habe ich mir das echt überlegt, habe dann noch gedacht, ah, sag's nicht so, sondern sag's so, das ist noch höflicher. Und dann vergisst du aber noch eine andere Form und dann, ah, shit.
Ja, klar.
Wie fühlt man sich denn da in so einer Situation?
Also, ehrlich gesagt, habe ich mich da gefühlt, als würde mir jemand so in den Bauch boxen.
Oh, okay, also wirklich so ein Schmerz.
Ja, es ist ein Schmerz und es ist irgendwie auch so ein, wie soll man sagen, so eine, ich streng mich an, aber ich schaff's nicht, Gefühl.
Wie ist denn das mit der Identität? Das ist ja immer so ein Riesenschlagwort, aber ich meine, Sprache ist ja nun mal auch ein Stück weit Identität. Hattest du da schon mal das Gefühl, dass dir da ein Stück Identität fehlt, weil du die Sprache deiner Eltern nicht richtig sprechen kannst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube so, wenn man jung ist, hat man das Gefühl, okay, ich muss irgendwo meinen Platz finden und man ist so auf der Suche und man guckt so links und rechts und man guckt so, Anführungszeichen, bei den Deutschen, dann guckt man so ein bisschen bei den Koreanern, dann sagt man so, ja, da ein bisschen und da ein bisschen, aber da nicht so. Dann hat man das Gefühl, man passt nirgendwo rein. Und dann gibt es natürlich so Momente, also gerade so Pubertät und Heranwachsen, wo man dann versucht, sich sozusagen dieser anderen Identität zu nähern. Also ich habe dann auch Taekwondo gemacht, weil alle gefragt haben, kannst du Karate oder Kung Fu? Ja, ich habe dann auch die Sprache versucht wieder zu lernen im Studium, was mir auch einigermaßen gelungen ist, wieder anzuknüpfen da. Ich habe dann auch so eine Fahrt gemacht, so eine Korean Forever Tour, gesponsert von der koreanischen Regierung in Korea. Das war auch super toll.
Was ist das? Korean Fahrt?
So eine Korean Forever.
A Korean Forever. Tour. Was ist das genau?
Das klingt Koreaner, gut. Ja? Ja, die Koreaner sind sehr patriotisch und haben viele Regierungsprogramme, wo du umsonst als jemand zweiter Generation, also ne, meine Eltern sind in ein anderes Land gegangen, haben da gearbeitet, haben Geld verdient, haben das Geld an Korea geschickt, also an die Verwandten. Und dadurch konnte Korea sich so aufbauen. Und als Dank gibt es viele Programme, wo dann die Generation meiner Eltern oder halt die zweite Generation eingeladen wird auf Kosten der Regierung und gesagt wird, hier eine Woche lang, ihr Studenten aus aller Welt dürft ihr eine Woche lang rumreisen. Wir bezahlen das.
Das ist ja cool.
Also es war quasi eine Klassenfahrt mit 250 Koreanern aus aller Welt. Also das war wirklich prägend. Da
Ja.
waren welche aus Usbekistan da, aus Malaysia, Australien, Spanien, Griechenland, USA, Kanada. Alles Koreaner, aber alle halt mit so einem anderen Touch noch. Ne? Also es war wirklich auch teilweise sehr klischeehaft. Du sitzt dann da, so erster Tag, da kommen so die Busse vom Flughafen und dann steigen so Leute aus und dann saßen wir da und haben immer geraten, aus welchem Land die kommen. Und dann, der Grieche hat dann halt so eine Kette und hat so lange Haare. Der Japaner hat so eine wilde Frisur gefärbt mit so kleinen technischen Gadgets. Die Russen und Usbeken haben so weiße Unterhemden an. Es war wirklich ein bisschen klischeehaft, aber es war sehr lustig. Und alle haben sich gewundert, dass alle komische Sprachen sprechen. Es ist voll komisch, wenn ihr Deutsch sprecht. Oder, ist ja voll komisch, ihr sprecht Spanisch. Und so weiter. Also, es war eine tolle Zeit. Und das dient natürlich dazu, ne, dass diese koreanische Identität aufgebaut wird und dass alle sich wieder wie Koreaner fühlen auch.
Eben, ja.
Und ja, das
Cool.
war eine coole Sache.
Auf der anderen Seite ist es ja irgendwie auch schade, dass eben deine Herkunftssprache oder eine deiner Herkunftssprachen jetzt hier im deutschen Schulunterricht kaum eine Rolle spielt. Überhaupt sind ja Sprachen bei uns im Schulunterricht total unterschiedlich beliebt. Also Englisch, Spanisch, Französisch wird sehr häufig
Genau,
unterrichtet.
bei mir zum Beispiel in der Schule ständig.
Gell?
Ja.
Und Chinesisch habe ich jetzt erfahren, ist im Kommen. Manchmal gibt es ja auch Russisch, aber Koreanisch habe ich jetzt in der Schule, im Schulunterricht ist mir noch nie begegnet. Und ich habe schon öfter von Migranten gehört, die dann berichtet haben, dass ihre Sprachkenntnisse, sagen wir mal in Türkisch oder Serbisch, auch als weniger wert dann irgendwie gewertet werden als zum Beispiel Englisch oder Italienisch Kenntnisse. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Eindruck auch schon mal irgendwo gewonnen habt, aber so, dass Sprachen in gewisser Weise in gute und böse Sprachen aufgeteilt werden.
Ja,
Ja, kennt
absolut.
ihr?
Ja, auf jeden
Und
Fall.
mich hat es
Ja.
so umgetrieben und deswegen habe ich den Sprachwissenschaftler Till Wörfel gefragt, woran das liegt mit diesem Ranking.
Diese Wahrnehmung, dass es gute und schlechte Sprachen bzw. Fremdsprachen gibt, das hat mit ökonomischem und kulturellem Kapital auf der anderen Seite zu tun. Also ökonomisch bezieht sich darauf, wie häufig wird eine Fremdsprache als Verkehrssprache, als Lingua franca weltweit eingesetzt. Bei internationalen Kontakten, ja, in der Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Und auf der anderen Seite haben wir eben sowas wie kulturelles Kapital. Ein gutes Beispiel dafür ist tatsächlich das Französische, das weniger häufig als Verkehrssprache benutzt wird. Aber mit dem Französischen wird natürlich auch sowas wie Hochkultur verbunden.
Das ist schon, ja, krass
Ja.
irgendwie. Und es ist jetzt auch eine ganz komische Frage an dich, Frank. Wie wird denn Koreanisch in Deutschland gerankt? Ist das eine gute oder eher eine böse Sprache?
Also in den ersten Jahren meines Lebens wurde es gar nicht gerankt. Das war einfach so, hä, welche Sprache spricht man denn in Korea? Ne, so diese Frage. Jetzt hat es, glaube ich, sehr stark aufgeholt. Also auch vor allem durch K-Pop. Also es gibt viele Volkshochschulkurse, wo deutsche Kinder, Jugendliche, Erwachsene durch K-Pop Koreanisch lernen.
Wahnsinn.
Ich nehme an, dass das auch in
Witzig.
den nächsten Jahren noch weiter zunehmen wird und Korea jetzt einfach auch vielleicht auch ein bisschen konform mit der wirtschaftlichen Leistung des Landes aufgestiegen ist. Ne? Also es war sozusagen gar nicht gerankt und ist jetzt wirklich so wie in den Charts, ne, von 0 auf in die Top 10 oder so.
Ja, vor allem die Boybands, die singen ja auch teilweise fast nur auf Koreanisch. BTS, das weiß ich noch, das ist eine K-Pop-Band, die hat, glaube ich, auf ihrem neuen Album nur einen Song, wo sie auch auf Englisch singen. Sonst nur Koreanisch und sie haben unfassbar viele deutsche Fans.
Ja, total. Also nicht nur in Deutschland, also auch in den anderen asiatischen
Ja.
Ländern ist K-Pop seit Jahrzehnten fast total beliebt. Und ja, also ich kann das aber total nachvollziehen. Also gerade wenn ich auch mit Leuten spreche in meinem Podcast, dass es da ganz klar so eine Hierarchie gibt. Und das ist natürlich auch angelehnt an dem, was man damit verbindet. Also man könnte ja meinen, es gibt so viele türkische oder türkeistämmige Menschen in Deutschland, dass man sagt, es würde Sinn machen, wenn man Türkisch in der Schule
Ja,
lehrt.
voll.
Und es gäbe auch vielleicht Lehrkräfte, die das machen könnten.
Ja.
Aber es gibt von Seiten Deutschlands kein Interesse daran, anscheinend. Und zeigt ja auch zum Beispiel, wie wir die Leute bezeichnen. Wir sagen, es sind Migranten, wenn es Leute sind, die aus Jugoslawien kommen oder aus Russland oder Korea. Wir sagen aber Expats, wenn es Leute sind, die aus Frankreich kommen oder USA
Ja.
oder England.
Ja.
Ja,
so.
Stimmt.
Und
so habe ich das noch nie gesehen.
Ja, und kein deutscher Politiker würde einen Aufschrei öffentlich wagen, wenn es heißt, was, diese Familie spricht zu Hause nur Englisch.
Ja, oh mein Gott.
Lehrt das Kind doch kein Deutsch.
Ja. Wahnsinn.
Wenn die Eltern nur Englisch sprechen und kein Deutsch können.
Also ich finde dieses Ranking in gute und böse Sprachen auch ganz schön diskriminierend. Und Diskriminierung, ja oder?
Auf jeden Fall, ja.
Diese Diskriminierung aufgrund von Sprache, die kommt ja auch immer wieder vor. Also allein so kleine Alltagsszenen. Viele lächeln, wenn sie in der Straßenbahn jemand auf Französisch sprechen hören. Aber es wird dann schnell mal irgendwie sowas gekeift wie sprechgefälligst Deutsch, wenn eben ein Kind auf Türkisch oder Arabisch irgendwas für seine Eltern übersetzt.
Vor allem, das bleibt ja auch als Kind total im Kopf hängen. Ich habe es auch immer wieder erlebt. Ich erinnere mich an viele Situationen an der Kasse zum Beispiel. Klassisches Beispiel, meine Mama und ich sprechen untereinander Russisch, sagen auf Deutsch Hallo, die Kassiererin oder der Kassierer sagt nicht Hallo, lächelt nicht und dann die nächste Kundin hinter uns, die spricht perfekt Deutsch. Sie wird dann später freundlich begrüßt und bekommt auch noch Treuepunkte oder sowas im Supermarkt und klar, man darf das jetzt nicht pauschalisieren, dass das alle machen, aber es kommt wirklich immer noch vor und das ärgert einen so sehr. Das ist ja auch der Grund, warum man dann als Kind sagt, Mama, kannst du bitte Deutsch reden?
Mhm. Auf jeden Fall. Also ja. Selbst Kinder merken das ja und spüren das, dass es da ein Ranking gibt, dass sie anders behandelt werden, dass ihre Eltern anders behandelt werden. Daran kann ich mich gut erinnern, dass es immer schmerzhaft war, wenn ich gesehen habe, wie Leute meine Eltern, einfach nur, weil sie nicht perfekt Deutsch sprechen, behandeln. Mhm.
Ja, ich finde es auch total krass, wenn ihr solche Geschichten erzählt oder wenn ich die auch selber mitbekomme. Mich macht das auch total wütend. Du machst ja den Podcast, Frank, Halbe Kartoffel, da haben wir noch gar nicht genug drüber gesprochen. Da sprichst du mit Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, ob die hier geboren sind oder eingewandert sind, egal. Und du hast uns im Vorgespräch erzählt von einem Gast in deinem Podcast, eine Jugoslawin, Diana, die wollte sich beim Amt die Aufenthaltsgenehmigung verlängern lassen und wurde immer mit so vereinfachtem Deutsch begrüßt, obwohl sie eigentlich perfekt Deutsch spricht. Kannst du dich erinnern, wie sie das beschrieben hat? Was heißt eigentlich vereinfachtes Deutsch?
Ja, das ist so der Klassiker. Also ich glaube, jeder, der schon mal bei der Ausländerbehörde war, und jetzt will ich nichts gegen die Ausländerbehörde generell sagen, aber sehr oft gibt es da Geschichten, wo einem nicht immer mit Respekt begegnet wird. Und wenn da jemand kommt, der perfekt Deutsch spricht oder egal wie und man wird begrüßt mit du, hinsetzen oder irgendwie so, oder hinsetzen jetzt, nein, raus. Also so, als wäre man irgendwie doof, nur weil man die Sprache nicht perfekt kann, dann ist das natürlich kein gutes Zeichen. Also ich meine, es ist so, das habe ich jetzt auch im Laufe der Jahre für mich rausgefunden und zum Beispiel letztes Jahr am Flughafen in Frankfurt ist mir das auch begegnet. Es ist oft so die eigene Unsicherheit der Leute, die selbst keine Sprachen können, die dann mit dieser Situation, wenn da jemand sitzt, der nicht irgendwie also Deutsch kann, umzugehen. Und sagen wir mal, die Person würde noch sagen, ja, sprechen Sie Englisch? Und die Person in der Ausländerbehörde müsste sagen so, no English, kann ich nicht. Ja, dann spielt man diese Machtposition aus, indem man dann einfach entweder sehr schnell und sehr kompliziert redet oder lauter wird, das ist ja auch so ein Ding, ne?
Ja.
Dass man anfängt zu schreien. Und das ist oft diese eigene Unsicherheit. Ich glaube, das ist den Leuten aber nicht bewusst und ich will die jetzt auch nicht in Schutz nehmen, sondern das ist einfach, dann werden die so rigoros und wollen einfach die Situation schnell beenden.
Du hast ja mit super vielen anderen Gästen auch gesprochen. Hattest du das Gefühl, dass Alltagsrassismus wegen der Sprache tatsächlich sehr häufig Thema ist?
Also generell ist Alltagsrassismus immer ein Thema. Selbst bei Leuten, die sagen, war kein Thema. Wenn man dann nachfragt, dann gibt es immer Situationen. Und die Sprache, wenn es Menschen sind, die von anderen, also aus anderen Ländern kommen, oder wenn es welche sind, die später Deutsch lernen, dann ist das auch immer ein Aspekt. Also Akzent, das rollende R oder Wörter, die man vielleicht in falschen Situationen benutzt. So, das kann auch lustig sein natürlich, es kann aber auch beschämend sein für einen selbst. Und diese Situation, die ich vorhin besprochen habe mit meiner Tante in Korea, die hat mich beschämt. Ne? Mhm. Und deswegen ist es so, dass ich beim nächsten Mal dann irgendwie denke, okay, dann sprichst du halt auf Englisch oder du machst das wirklich richtig, richtig, richtig. So. Also ja. Darum geht es ja immer, um Scham.
Ja, wie ist es überhaupt bei dir? Also du lebst ja jetzt in Berlin, einer Stadt, wo man weiß, da leben viele verschiedene Kulturen, da werden viele Sprachen gesprochen. Du hast vorher in Hannover gelebt, ich übrigens auch mal eine Zeit lang. Hm. Du bist da aber aufgewachsen und wie wurde dir denn als Jugendlicher mit koreanischem Migrationshintergrund begegnet? Also gab es da außer Taekwondo, hast du schon erzählt, noch andere bestimmte Vorurteile oder Erwartungen an dich?
Naja, also es gibt einen kleinen Vorteil, wenn man in einem Ort aufwächst, wo nicht so viel Asiaten oder Koreaner leben, so wie es bei mir der Fall war. Gab nur so ein paar Familien. Der Vorteil ist, dass du selber sozusagen dich so wie nennt man das auf Englisch, also so, du kannst da so reintauchen ins Deutsche in Anführungszeichen und die Leute nehmen dich irgendwann nicht mehr so richtig als Asiate wahr, weil du sozusagen nicht in einer Gruppe auftrittst, weil du nicht gefährlich bist, weil das Koreanische in dir auch nicht so rauskommt, weil sozusagen du nur einer von vielen bist und dann irgendwie so dich integrieren musst. Also ist eine andere Situation zum Beispiel, wenn ich jetzt alleine oder mit meiner weißen deutschen Frau unterwegs bin oder mit weißen Freunden jetzt abends feiern gehe oder wenn ich mit 5, 6 Asiaten oder asiatisch gelesenen Menschen feiern gehe, dann werden wir als asiatische Gruppe wahrgenommen und dann gibt es vielleicht öfter mal Sprüche wie bla bla bla, K-Pop-Band oder was. Ja. Also natürlich gab es die gesagt haben, Schlitzauge oder die dann, wenn sie neu waren und mich noch nicht kannten, dann sagen, hä, was ist mit dir los und so. Aber ich hatte jetzt da in dem Sinne noch Glück. Mhm. Die andere Seite ist halt, dass du da auch damit alleine bist. Mhm. Also dass du, also Leute haben da zum Beispiel meine Haare irgendwie angefasst oder fanden die lustig
das
oder
ist
komisch.
So krass, ja. Immer dieses Haare anfassen, ja.
Ja. Oder die fanden mein Körper irgendwie anders oder komisch, ne? Wo ich dann dachte, wieso bin ich komisch? Später habe ich dann gesehen, ja, okay, ich habe halt sozusagen Anführungszeichen typisch koreanische Abmaßungen, ne? Sind anders als bei Deutschen. Mein Bartwuchs kommt später oder ich weiß nicht, insgesamt der Körperbau ist vielleicht anders. Das kategorierst du selber nicht unter, jetzt werde ich hier gerade rassifiziert oder jetzt bin ich gerade in der Kategorie Diskriminierung, weil ich irgendwie, weil die was an mir kritisieren, was sozusagen koreanisch oder asiatisch irgendwie gelesen wird, sondern du denkst immer nur so, irgendwas stimmt mit mir nicht anscheinend. Ja, weil alle anderen, da sind die Haare so, bei mir nicht.
Ja. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass es für mich ja ganz schlimm wäre, wenn ich meine eigene Muttersprache nicht sprechen würde, ne?
Verständlich. Es gibt ja Institutionen hier bei uns, die Mehrsprachigkeit gezielt fördern. Also es gibt zum Beispiel internationale Schulen oder mehrsprachige Kitas gibt es auch schon, weil einfach viele deutsche Eltern wollen, dass ihre Kinder mehrsprachig aufwachsen und später vielleicht mehr Chancen im Job haben, dass sie sich in anderen Ländern gut verständigen können, falls es mal ins Ausland für sie geht oder so.
Ja, und andererseits gibt es ja Einwanderinnen und Einwanderer, die sagen, wir kommen nach Deutschland, wollen Deutsch lernen, aber auch unsere Sprache, die Muttersprache weiter fördern, sodass man sie eben nicht verlernt. Und bei meinem Bruder war es so, dass er neben der Grundschule damals noch Förderunterricht Russisch bekommen hat. Meine Eltern wollten, dass er die Grammatik natürlich kann, dass er auf Russisch lesen und schreiben und sprechen kann und dass das alles quasi sitzt.
Mhm. Frank, du bist ja jetzt nicht mehr in der Schule, aber aber du bist auch fleißig. Du willst dein Koreanisch wieder aufbessern. Das machst du doch gerade, oder?
Ja, genau. Also wenn man böse sein möchte, heißt gerade auch seit Jahren mache ich das. Genau, aber es ist so, also in der Studienzeit habe ich angefangen, da haben wir wirklich so eine koreanische Schule einmal die Woche selber mit aufgebaut, also mit anderen Studierenden haben wir dann gelernt und das ging auch ziemlich gut. Ich kann auch die Grammatik eigentlich sozusagen ganz okay und lerne jetzt wieder so unregelmäßig leider mit so Apps und höre mir Sachen an und solche Geschichten. Also das Einzige im Grunde, was mir fehlt, ist sind Vokabeln, Wortschatz.
Wie ist nochmal die koreanische Sprache aufgebaut? Wie viele Buchstaben oder Zeichen gibt es da?
Also es gibt im Grunde nur eine gewisse Anzahl, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, je nachdem wie man zählt, 26, 27 Zeichen. Mhm. Ja. Und die reiht man dann aneinander wie Buchstaben. Also ich sage mal, koreanisch wirklich, ich könnte, also ich, der es noch nicht mal perfekt kann, könnte euch das in einer Woche beibringen, dass ihr das lesen könnt.
Okay.
Es ist wirklich eine sehr, sehr einfache Sprache.
Deal?
Denkt man gar nicht.
Ja. Nee, aber es ist ja wirklich so, da ist ein Viereck und das Viereck wird ausgesprochen wie ein M.
So.
Und da gibt es einen Strich an der Seite von oben nach unten. Das ist quasi wie, sieht aus wie ein I und heißt auch I. Und dann hast du jetzt sozusagen ein Quadrat und daneben so einen Strich von oben nach unten. Das heißt dann Mi.
Okay. Ist es aber, ich hatte mal eine chinesische Mitbewohnerin. Das ist wahrscheinlich was komplett anderes. Sie hatte erzählt, es gibt wohl über 800 verschiedene Zeichen und sie kann nur 180 und das reicht. Ist das sowas Ähnliches?
Nee, also Chinesisch ist was ganz anderes, weil Chinesisch, da gibt es ja sogar noch unterschiedliche Höhen. Also ob du Ma oder Ma sagst. Das eine heißt irgendwie Pferd und das andere heißt irgendwie Mutter oder so. Mhm.
Viel Platz für Missverständnisse.
Genau, und da gibt es sozusagen Zeichen, feste Zeichen. Aber also geschichtlich bin ich nicht ganz super gewandt, aber es ist schon so, dass der König, der koreanische König irgendwann gesagt hat, ey Leute, wir sprechen hier alle Chinesisch, weil früher haben die alle Chinesisch gesprochen und die meisten können es nicht. Also es ist alles Analphabeten. Ich erfinde einfach mal eine koreanische Sprache. Und dann hat er diese koreanische Sprache
erfunden. Das ist ja eine witzige Geschichte,
so ist nicht so eine spannend. Legende, ja. Und deswegen gibt es in Korea jetzt auch zum Beispiel zwei Zahlensysteme. Also es gibt einmal sozusagen das koreanische Zählsystem, 1, 2, 3, 4. Und es gibt sozusagen das altchinesische 1, 2, 3, 4. Und je nachdem, was du zählst, gibt es eine unterschiedliche Zählweise. Also du sagst dann irgendwie 4 Uhr 43 und das eine ist quasi das alte chinesische Wort und das andere ist das koreanische Wort. Also es ist super kompliziert.
Aha. Abgefahren.
Aber wenn du sagst, es gibt nur so und so viele Zeichen und du könntest es uns in einer Woche beibringen, was sind denn deine persönlichen Schwierigkeiten, wenn du jetzt Koreanisch lernst, seit Jahren schon?
Was machst du da die ganze Zeit?
Ja, genau. Warum kannst du es nicht? Da ist es wieder. Nee, also ich könnte euch beibringen, das zu lesen, ihr wüsstet aber nicht, was es heißt. Ihr würdet dann lesen, keine Ahnung, Miso oder Annyeong. Und ihr wüsstet aber nicht, was heißt das. Und das Schwierige ist für mich, gerade wenn ich spreche, erstens, ich habe kaum Übung gerade. Und die Art, wie die Sprache aufgebaut ist ganz anders. Also hier sagst du, also wenn ich jetzt Italienisch lerne, Spanisch, Französisch, ist alles sehr ähnlich. Ne? Ich mache das. So, I do this, so bla bla. Mit Koreanischen ist es halt anders, weil Koreanisch ist anders aufgebaut. Das heißt, viele Wörter werden so hinten dran gehängt. Ne? Also ich sage da nicht, ich gehe ins Haus oder ums Haus oder aufs Haus, sondern das heißt dann Haus auf, Haus in. Also es wird nach hinten gestellt.
Okay.
Mhm. Und schwierig ist auch, dass es nicht wie in Deutschen zwei Höflichkeitsformen gibt, sondern im Grunde, ich glaube, fünf oder sechs. Wenn man genau nimmt. Das heißt, ich sage sowas wie he oder heyo oder haseyo oder hamnida. Das heißt alles machen. Das ist alles das gleiche Wort.
Ja, und
mit warum? Unterschiedlichen Höflichkeit.
Du bist böse zu jemandem und sagst, du machst es aber ganz schön schlecht. Dann benutzt du ein anderes Machst, als wenn du sagst, du machst es sehr schön.
Genau, also in Korea ist es so, dass es sehr wichtig, mit wem du redest. Das heißt, ich rede mit einem Kind, dann sage ich, hä, ne? Also machen, so, hä? Jetzt rede ich mit zum Beispiel jetzt dir und wir sind so befreundet, aber nicht ganz nah, dann sage ich vielleicht, hey, yo. Also dann setze ich so ein Yo da dran. Wenn ich jetzt mit deiner Mutter rede, dann sage ich halt dann, hasse yo. Das ist nochmal höflicher. Aber es heißt alles machen. Oder ich bin dann irgendwie, oder ich schreibe, dann schreibe ich Hamni da, obwohl alles machen heißt.
Das erinnert mich ein bisschen an das russische Hallo, weil auf Deutsch kann man ja Hallo sagen, den Menschen, die man respektiert, Kindern, Eltern, Freundinnen, Hallo, Hallo ist Hallo. Und auf Russisch heißt es Privet. Das sagst du nur den Menschen, die du nicht siehst, sondern deiner besten Freundin oder deinem Bruder. Dann gibt es Zdravstvuj. Das kannst du einer Person sagen, die vielleicht etwas älter ist als du, aber die du duzt immer noch. Und dann gibt es Zdravstvujte, das ist, du sagst Hallo zu jemandem, den du siehst.
Privet, Zdravstvujte,
ja.
Ich finde es total cool, oder ich beneide euch zwei auch um diese um diese Kenntnisse oder diese Mehrsprachigkeit, weil wenn man ehrlich ist, ist eure Mehrsprachigkeit nochmal ein bisschen cooler vielleicht als meine deutsch-deutsche Mehrsprachigkeit. Der Sprachwissenschaftler Till Wörfel, der sieht Mehrsprachigkeit auf jeden Fall auch als Chance für uns alle. Und der hat es im Gespräch irgendwie ganz süß einen Schatz genannt, wenn man eben als Kind neben Deutsch noch eine zweite Sprache lernt. Und er hat einen Vorschlag, und zwar, also einfach um Mehrsprachigkeit in unserer Gesellschaft auch mehr zu fördern, und zwar Herkunftssprachen in den Schulunterricht zu integrieren.
Also Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit geben, diese vielen verschiedenen Sprachen auch zu lernen, die ihre Mitschülerinnen und Schüler sprechen. Von den beispielhaften Projekten, die es dazu gibt bereits in deutschen Schulen, da zeigt sich, dass die Schülerinnen und Schüler hoch motiviert sind, weil eben ihre Herkunftssprache im Unterricht einbezogen wird und darüber hinaus auch die Eltern sich angesprochen fühlen. Ja, also auch gerade wenn es so um Projektarbeit geht, da gibt es total tolle Ideen, gerade auch jetzt im Kontext der Digitalisierung, eben auch digitale Unterrichtsprodukte mehrsprachig erstellen zu lassen. Das kann dann auch ein Unterstützungsinstrument sein für Eltern, die Familiensprache und Kultur eben beizubehalten, und fördert mitunter auch gesellschaftliche Integration.
Das fand ich auf jeden Fall einen total schönen Ansatz, und Digitalisierung super, ja, natürlich wieder wichtig.
Absolut.
Super Idee.
Mal gucken, wie das irgendwann vielleicht umgesetzt werden kann. Wir haben jetzt viel über Mehrsprachigkeit gesprochen, mit welchen Hindernissen und vielleicht Vorurteilen man konfrontiert sein kann als bilingualer Mensch, aber natürlich auch, welche Chancen es bieten kann, sich in mehreren Sprachen verständigen zu können. Und Frank, du polierst ja aktuell dein Koreanisch auf, und Leonore, welche Sprache würdest du denn noch gerne lernen?
Ja, also ich würde natürlich total gerne mein Schweizerdeutsch wieder ein bisschen aufpolieren, dass ich mich dort ein bisschen integrierter fühle. Und wenn ich jetzt so alle Zeit der Welt hätte, dann würde ich tatsächlich gerne Russisch lernen.
Ach, ja, da bin ich doch.
Victoria, vielleicht kannst du mir Nachhilfe geben. Dann lerne ich von Frank auf jeden Fall Koreanisch zu lesen und von dir Russisch zu quatschen.
Ja, dauert nur eine Woche. Ja, Russisch dauert vielleicht 2 Jahre, aber das kriegen wir hin.
Cool.
Ja, bei mir ist es so, ich will perfekt Englisch sprechen können. Ich kann zwar fließend Englisch, aber ich will eben nicht direkt auffallen, weil irgendwo meine Grammatik nicht wirklich gestimmt hat oder eine Vergangenheitsform. Das nervt mich dann. Also ich schaue jetzt weiterhin fleißig Serien auf Englisch,
ja, das mache ich auch,
und konsumiere ganz viel, und irgendwann vielleicht mal das Schulspanisch auffrischen. Das steht auch noch auf der To-Do-Liste. Mhm. Ja, das war's für heute. Vielen Dank dir, Frank.
Ja, bitte. Danke, dass ich da sein durfte.
Es war super spannend. Ja. Danke.
Vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören, liebe Hörer und Hörerinnen.
Diese Ausgabe von SWR Aktuell Mondial, die finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir sind Leonore Kratz
und Viktoria Merkulova.